Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Ich nehme uns noch mal ein bisschen zurück in die Zeit. Und wir haben ja gerade schon die ganze Zeit den auferstandenen Herrn gelobt. Aber wie kam überhaupt dieser Wendepunkt? Wir hatten ja Karfreitag, haben wir getrauert darüber, dass Jesus gestorben ist, dass er gekreuzigt worden ist. Und jetzt plötzlich feiern wir seine Auferstehung. Und ich habe ja auch schon die letzten Tage, also an Palmsonntag, mal so seinen Auftritt bewertet, so das verglichen mit wie Taylor Swift zum Beispiel auftritt. Und da war es ja so, dass, ich sag mal, er auf einem Esel reingeritten ist. Jesus war es nicht so wirklich wichtig, dass er den pompösen Auftritt hat, sondern an dem Tag ging es ihm darum, sich das Herz Jerusalems anzuschauen, sich unser Herz anzuschauen. Und auch Karfreitag, als er da am Kreuz hing, da hat er nicht nach Beistand von den Menschen um sich gesucht, sondern er hat sich um die anderen gekümmert. Aber jetzt an Ostersonntag, jetzt ist doch die Chance. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass wenn ihr mal etwas so richtig gut hinbekommt, dass ihr euch dann um euch guckt und denkt, ah, da hat das jemand anders gerade auch gesehen. Und das ist manchmal so ein bisschen schade oder so ein bisschen traurig, wenn man das so richtig gut hinbekommen hat und denkt, ah, das hat jetzt leider keiner mitbekommen. Und Jesus ist von den Toten auferstanden. Also das ist doch wohl das Kraftvollste, was es gibt. Das muss doch so richtig bombastisch gewesen sein und die Leute um ihn herum müssen sagen, wow. Schauen wir uns das Ganze mal an. Und zwar nehme ich die Geschichte von der Person, die Jesus zuerst begegnet ist. Es geht um Maria. Und Maria, ihr ist momentan natürlich noch gar nicht zu feiern zumute. Maria trauert. Also Maria aus Magdalena. Oder aus Magdala. Maria ist traumatisiert. Sie hat die wichtigste Person in ihrem Leben verloren. 3 Jahre lang ist sie Jesus gefolgt. Vorher war sie aus der Gesellschaft ausgestoßen, sie war von Dämonen besessen, aber Jesus hat sie geheilt. Jesus hat sie von ihrer Besessenheit befreit, er hat ihr ein neues Leben geschenkt. Und sie ist ihm gefolgt. Sie ist neben den 12 Jüngern eine der Personen, die ihm am treuesten überall hingefolgt ist. Und nun ist er tot. Hingerichtet, gekreuzigt, begraben. Den einzigen Trost, den einzigen Halt, den sie jetzt gerade irgendwie haben kann in dieser großen Trauer, ist, dass sie gemeinsam mit anderen Frauen, gemeinsam mit anderen Jüngern um Jesus trauert. In der damaligen Zeit hat man die Menschen ja nicht unter der Erde begraben, sondern in Felsengräbern. Und ihn jetzt einzubalsamieren, sich nochmal um seinen Leichnam zu kümmern, so kann sie Jesus nochmal so die letzte Ehre erweisen. Sie kann sich so auch von ihm verabschieden. Das ist für sie eine Art der Trauerverarbeitung. Und mit diesen Gedanken geht sie zum Grab von Jesus. Und dann kommt sie dort an. Und dann, das Grab ist geöffnet. Wie kann das sein? Wer hat das gemacht? Warum? Bestürzt läuft sie zur Grabkammer und dann sieht sie, dass das Grab leer ist. Sofort rennt sie zu Petrus und den anderen Jüngern und ruft, es ist etwas Schreckliches geschehen. Man hat den Leichnam von Jesus weggetragen. Wir wissen nicht, wo er jetzt liegt. Sofort läuft sie gemeinsam mit Petrus und einem anderen Jünger nochmal wieder zum Grab. Maria bleibt vor der Grabkammer stehen. Als Petrus wieder rauskommt, da wirkt Petrus irgendwie verändert. Er sagt Worte wie, er hat es tatsächlich geschafft, er ist auch verstanden. Und dann geht er diskutierend mit dem anderen Jünger wieder nach Hause. Maria kann das nicht fassen. Was redet Petrus denn da? Irgendjemand hat den Leichnam von Jesus weggetragen. Und das Einzige, was Petrus dazu einfällt, ist irgendein dummer Scherz. Sie fängt an zu weinen. Kniend vor diesem Felsengrab. Sie beugt sich nochmal nach vorne, um in die Grabkammer hineinzuschauen. Da stehen zwei Männer, weiß gekleidet, die sie anschauen. Und die fragen sie, Frau, warum weinst du? Sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Ohne die Situation überhaupt realisieren zu können, merkt sie, dass plötzlich jemand von hinten näher kommt. Sie schaut sich kurz über die Schulter und sieht dort einen weiteren Mann stehen, vermutlich der Gärtner. Und auch er fragt sie, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Ja, wenn du ihn weggetragen hast, sag mir bitte, wo er jetzt liegt. Dann werde ich ihn holen. Maria. Plötzlich kommt ein wohliger Schauer über sie. Eine tiefe Wärme füllt ihr Herz. Maria. So hat Jesus sie immer angesprochen. Sie erinnert sich noch genau daran, als Jesus ihr zum ersten Mal begegnet ist, wie er sie geheilt hat und wie er sie bei ihrem Namen genannt hat, Maria. Immer wenn Jesus ihren Namen so ausgesprochen hat, dann spürte sie, dass Gott sie wunderbar und einzigartig gemacht hat, dass sie geliebt ist, dass sie angenommen ist. In dieser Stimme von Jesus lag immer diese totale Annahme. Maria. Sie dreht sich um und tatsächlich, da steht Jesus vor ihr. Sie ruft Meister und umarmt ihn. Jesus sagt, Maria, halte mich nicht länger fest. Ich bin nicht gekommen, um zu bleiben. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir, ich kehre zurück zu meinem Vater. Und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria geht überglücklich zu den Jüngern und erzählt ihnen alles, was passiert ist. Also ich liebe diese Bibelgeschichte, wo wir einfach sehen, dass der Herr auferstanden ist. Jesus ist von den Toten wieder auferstanden und Maria ist diese erste Person, die ihm begegnet. Und in der Geschichte, die ich gerade vorgetragen habe, sind ja Maria und Jesus. Gut, ob jetzt Jesus Maria oder irgendjemand anderem begegnet, ist ja eigentlich egal, denn Jesus ist ja von den Toten auferstanden. Aber warte mal, irgendwie geht es in der Geschichte ganz viel um Maria. Also irgendwie mehr als um Jesus. Und genau das ist das Coole an Jesus. Jesus ist von den Toten wieder auferstanden. Er hat jetzt die perfekte Gelegenheit, sich selbst zu inszenieren, einen bombastischen Auftritt hinzulegen. Und wie sieht sein Auftritt aus? Er verkleidet sich als Gärtner. Das ist auch eine Möglichkeit. Also das kann man sich doch nicht ausdenken, als Gärtner. Also nichts gegen Gärtner, es ist ein toller Beruf. Aber ich hätte etwas mit mehr Wumms erwartet. Jesus ist von den Toten wieder auferstanden, aber bei seiner Begegnung mit Maria, da geht es nicht um ihn. Warum begegnet Jesus überhaupt Maria? Nicht um sich selbst zu präsentieren, sondern weil er für Maria da sein möchte. Auch die erste Frage, warum weinst du? Wem suchst du? Maria hat natürlich Jesus gesucht. Aber auch hier ist doch das Spannende. Maria hätte Jesus niemals finden können, wenn Jesus sich nicht ihr gezeigt hätte. Maria hat vielleicht Jesus gesucht, aber sie hat den falschen Jesus gesucht. Denn Maria hat einen toten Jesus gesucht. Sie hat den Leichnam von Jesus gesucht. Maria war voller Trauer. Und sie hat gehofft, dass, ich sag mal, ein toter Jesus sie trösten könnte. Dass sie, wenn sie den Leichnam von Jesus einbalsamiert, dass sie darin Trost findet. Aber Jesus weiß, richtigen Trost, richtiges Leben, richtige Hoffnung kann nur er, der lebendige Jesus, ihr schenken. Deswegen kommt Jesus zu ihr. Und dann spricht er sie auf diese einzigartige Art und Weise an, mit nur einem Wort: Maria. Jesus spricht Maria beim Namen an. Und ich denke wirklich, dass wenn Jesus den Namen einer Person angesprochen hat, dass er es dann mit dieser tollen, mit dieser vollen Annahme getan hat, mit dieser vollen Hingebung, dass sie wirklich in diesem Moment gespürt hat: Hey, ich bin wunderbar gemacht, Gott hat mich wunderbar geschaffen, Gott liebt mich, Jesus liebt mich. Alles andere ist unwichtig. Das ist für mich das Wunder von Ostern, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, aber gleichzeitig, natürlich geht es Ostern um Jesus, aber aus Jesus Perspektive geht es ihm um uns. Denn Jesus möchte für uns da sein. Jesus möchte dir begegnen. Ich erzähle euch mal noch eine andere Geschichte, die ist vor ein paar Jahren geschehen. Ich nenne die Person, um es ein bisschen zu anonymisieren, mal Matthias. Matthias steht mitten im Leben, hat gerade einen Beruf angefangen, wo er jetzt seit einem Jahr glücklich arbeitet. Er hat eine Freundin seit fast 2 Jahren und er steht total gut im Leben und er bereitet gerade so ein bisschen die Verlobung vor. Er möchte nämlich seiner Freundin einen Antrag machen. Und dann verlässt ihn seine Freundin plötzlich. Und er ist total tief erschüttert. Für ihn war diese Frau, diese Freundin, die Frau seines Lebens, wo er schon sich Gedanken drüber gemacht hat. Und er fängt an sich selbst zu zweifeln, an seinen eigenen Wert zu zweifeln. Ist er es überhaupt wert, geliebt zu werden? Was kann er überhaupt, wenn er noch nicht einmal für eine Frau da sein kann? Und er verfällt in so eine tiefe, depressive Phase. Er geht nicht mehr zu seiner Arbeit. Seine Freunde versuchen, ihn aufzumuntern, kommen zu ihm hin. Im Nachhinein hat Matthias gesagt, dass immer wenn seine Freunde ihn besucht haben, hat er sich noch mehr wie ein Versager gefühlt. Weil er dann dachte, ja, diese Freunde, die kommen jetzt nur zu mir, um mich aufzumuntern, weil ich ja ein Versager bin. Er hat alles negativ gesehen. Matthias war zwar gläubig, aber auch wirklich Halt im Glauben oder in Jesus konnte er in der Situation auch nicht haben. Er wusste einfach überhaupt nicht weiter. Und wenn er gebetet hat, dann hat er gebetet: Jesus, wenn du mich da rausholen kannst, dann hol mich da raus, aber ich kann gerade nichts machen. Und dann ist er wieder zu Hause weiter versumpft. Nun, es gab einen Tag, nach ungefähr einem Monat, da musste er mal wieder zur Arbeit, um seinem Chef irgendein Projekt zu präsentieren oder zu sagen, woran er gerade arbeitet. Ist natürlich schwierig, wenn man einen Monat nicht gearbeitet hat. Und auf dem Weg zur Arbeit begegnet ihm plötzlich ein Mann. Und dieser Mann sagt zu ihm: Ah, Herr so und so, ich habe ihn jetzt ja nur Matthias genannt, ich habe von Ihnen gehört, dass Sie einen guten Job machen und ich würde Ihnen gerne einen Auftrag geben. Und Matthias denkt sich zunächst: Wie kann der von mir gehört haben? Ich bin Berufseinsteiger, bei mir in der Firma gibt es Leute, die viel fähiger sind als ich. Aber er ist natürlich erstmal froh, irgendwie eine Chance zu haben und ist interessiert und sagt: Ja, worum geht es denn? Und in diesem Gespräch kriegt er plötzlich diesen Auftrag von dieser einen Person. Und er sieht das als einen Weg, wo Gott ihm nochmal eine Chance gibt, wo Gott ihn nochmal so richtig anspricht. Er kann zu seinem Chef gehen am gleichen Tag und der Chef fragt ihn: Ja, wie schaut's aus? Was für Aufträge hast du gerade? Und er sagt: Ja, ich habe einen Auftrag von der einen Firma, das muss ich in 2 Monaten abgeben und dies und jenes. Und sagt: Ja, welche Firma? Firma so und so. Ach, da hast du einen Auftrag von bekommen. Ja, stark, dann mach das. Dann trifft er sich in der Woche noch einmal mit dem besagten Mann. Und er sagt: Ja, es gibt hier ab nächste Woche gibt's eine Fortbildung. Ich denke, die wäre gut für dich. Und Matthias weiß natürlich über diese Fortbildung, aber er weiß auch, dass die Anmeldefrist schon längst vorbei ist. Und da sagt er: Ja, da komme ich aber nicht mehr rein. Da sagt der Mann, ich gebe dir ein Empfehlungsschreiben und mit dem schickst du eine E-Mail an das Komitee und dann wirst du daran teilnehmen. Dann kann er plötzlich an dieser Fortbildung teilnehmen und er merkt einfach, hey, ich habe hier wieder eine Chance bekommen, ich habe hier wieder Leben bekommen, da ist jemand, der an mich vertraut. Und im Nachhinein sagt er, diese Situation ist eine Situation, wo mir wirklich Jesus begegnet ist, wo mir wirklich ein Engel begegnet ist. Auch wenn es jetzt durch einen realen Menschen passiert ist. Und in dieser Geschichte ist es genauso. Wir könnten jetzt darüber philosophieren, boah, was war das für ein Mann, dem Matthias heute begegnet ist. Aber es geht in dieser Geschichte jetzt gerade gar nicht um den Mann, sondern es geht in dieser Geschichte um Matthias. Wie ihm geholfen worden ist. Und genau so ist es bei Jesus. Natürlich verehren wir Jesus für den, den er ist und für das, was er tut. Aber Jesus, ihm geht es nie um sich selbst. Er ist nie der, der sagt, hey, ich muss mich selbst jetzt erhöhen, ich muss mich selbst profilieren, ich muss gucken, wie mein Image ist. Jesus geht es immer um dich. Es geht Jesus immer um dein Herz. Kannst du das für dich annehmen? Wenn wir sagen, der Herr ist auferstanden. Das ist vor fast 2000 Jahren passiert. Und damals ging es Jesus bei dieser Begegnung mit Maria nicht um ihn, sondern es ging um Maria. Und auch heute, wenn wir jetzt fast 2000 Jahre später Gottesdienst feiern, natürlich feiern wir in diesem Gottesdienst Jesus. Aber aus Jesus Perspektive wünscht er sich für diesen Gottesdienst, dass er heute dein Herz erreichen kann. Jesus möchte dich mit deinem Namen ansprechen. Jesus möchte dir zusprechen. Du bist Gottes geliebtes Kind. Und egal, wie groß gerade deine Trauer, dein Frust, deine Wut, irgendwelche Alltagsumstände sind, Jesus kann dich trösten. Jesus kann dich heilen. Jesus liebt dich. Er ist es, der dir wirklich neue Hoffnung schenken kann. Immer wenn wir ausrufen, der Herr ist auferstanden, dann machen wir das, weil wir an die Kraft des Auferstandenen glauben. Glaubst du an die Kraft des auferstandenen Herrn Jesus? Und nimmst du das auch für dich persönlich in Anspruch? Für dein eigenes Herz an? Oder ist das etwas, wo das eher so weiter theoretisch, so weiter fern liegt? Ich möchte jetzt erstmal ein Gebet sprechen. Und dann anschließend haben wir 2 Minuten der Stille, wo wir einfach in die Gegenwart des Herrn treten wollen, wo Jesus zu uns reden darf. Werdet einfach still vom Herrn und wenn ihr nicht still werden könnt, dann stellt euch einfach vor, wie Jesus euren Namen sagt. Aber taucht einfach ein in die Gegenwart des Herrn. Ich bete. Herr, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du wirklich unsere Hoffnung bist. Du bist so unglaublich, Jesus. Du hast den Tod besiegt. Du bist von den Toten wieder auferstanden. Ein Wunder so groß, so stark, wie man es sich gar nicht anders vorstellen kann. Und doch gehst du nicht einfach so posaunend damit umher und stellst dich selbst hoch, sondern du kümmerst dich um die, die traurig sind. Du kümmerst dich um die, die dich suchen. Du kümmerst dich um die, die verzweifelt sind. Und Herr, so wollen wir auch dir jetzt unsere Herzen hingeben. So wollen wir einfach sagen, Jesus, wir brauchen dich und wir brauchen deine Liebe. Ich danke dir dafür, dass du auferstanden bist und dass du mich siehst. Komm in mein Herz. Amen. Maria war die erste Person, der Jesus begegnet ist. Aber vielleicht kannst du mit so vielen Gefühlen gerade nicht so viel anfangen. Deswegen möchte ich noch kurz auf die Person eingehen, der Jesus zuletzt begegnet ist. Und das war Thomas. Thomas war so komplett anders. Er war eher der rationale Typ. Und das heißt nicht, dass er nicht getrauert hat. Also ganz oft sagt man, ja, Thomas, das war der Zweifler. Und er hat bestimmt gar keine Gefühle gehabt. Nein, ich denke, dass Thomas durchaus ein gefühlsvoller Mann war. Aber dass er die Emotionen ganz anders verarbeitet hat. Er ist nicht der, der vor dem Grab geweint hat, sondern er ist der, der sich auf seinen Stuhl gesetzt hat und einfach still war. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen. Thomas läuft auch 3 Jahre lang mit Jesus umher und sieht, das ist der Messias. Er erlebt Wunder mit ihm, kann selbst Wunder tun durch Jesus. Und dann plötzlich, wo es doch eigentlich so triumphal angefangen hat in Jerusalem, wird er verhaftet. Thomas läuft weg davor, verlässt ihn. Dann wird Jesus gekreuzigt und begraben. Es ist alles vorbei, es ist alles aus. Und dann am Ostersonntag kommt plötzlich so eine Meldung, zuerst von Maria: Ey, der Herr ist auferstanden. Thomas denkt sich, was für ein Quatsch. Es können Menschen nicht vom Toten wieder auferstehen. Dann als nächstes sagt Petrus das auch noch. Und Petrus und Johannes, das waren so die beiden, die immer ganz vorne dabei waren bei Jesus. Dass der das jetzt auch noch sagt. Und dann plötzlich sagen alle anderen Jünger auch, der Herr ist auferstanden, und sie haben diese Freude in sich. Und Thomas ist überhaupt nicht zu lachen zumute. Die Person, mit der er 3 Jahre lang gelaufen ist, ist gestorben. Und er hat gerade überhaupt gar keine Perspektive. Und er kann auch nicht mal mehr mit seinen Freunden mittrauern, weil diese Freunde gerade noch nicht mehr trauern. Und sie versuchen, ihn aufzumuntern und sagen, hey, der Herr ist auferstanden, du musst daran nur glauben. Und Thomas sagt wörtlich, erst muss ich die Wundmale der Nägel in seinen Händen sehen und mit meinen Fingern berühren und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich das keinesfalls. Thomas lässt sich nicht von einfachen Worten ermutigen. 8 Tage dauert es, bis er sich wieder mit den anderen Jüngern zusammentrifft. 8 Tage, wo er weiter einfach in seiner Trauer bleibt, wo er weiter überhaupt nicht weiß, wie es mit seinem Leben weitergehen soll. Er hat ja seinen bisherigen Beruf aufgegeben und hat gedacht, dass er als Jünger von Jesus, keine Ahnung, vielleicht später Minister wird oder wie auch immer das ausschaut, wenn Jesus sein Königreich aufbaut. Aber er ist momentan total orientierungslos. Und 8 Tage später trifft er sich wieder mit den Jüngern. Und ich glaube, er hat sich gerne mit diesen Menschen getroffen. Aber in dieser Zeit war es für ihn besonders schwer. Und dann trifft er sich aber wieder mit den Jüngern. Und dann plötzlich kommt Jesus in die Mitte. Und Jesus sagt, Friede sei mit euch. Und er wendet sich an Thomas und dann sagt er ganz gezielt zu Thomas, gib mir deinen Finger und sieh meine Hände an. Gib deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas darf so einen Beweis von Jesus haben. Er darf seine Hand in die Hände, ich muss dazu sagen, es ist hier das Handgelenk, wo Jesus durchbohrt worden ist, in seine Seite legen, wo er mit dem Speer durchstochen worden ist. Und da glaubt Thomas. Da sagt er, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt, Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Ich hatte letztens erzählt von einer Pro-Christ-Veranstaltung, wo ein Mann auch gerungen hat damit, ob er sein Leben Jesus übergeben soll. Weil er gesagt hat, hey, dann hatte jemand anders Kontrolle über mich, dann gebe ich ja Kontrolle ab. Ich möchte nicht von einem Dämon besessen sein. Ich muss erstmal wissen, wer dieser Jesus ist, bevor ich ihm mein Leben anvertrauen kann. Und gleichzeitig hat er später gesagt, Jesus wirklich kennengelernt, hat er erst, als er ihn in seinem Leben angenommen hat. Es braucht immer einen Vertrauensvorschuss sozusagen. Aber gleichzeitig ist Jesus auch unglaublich gnädig. Und Jesus hilft uns, wenn wir nicht genug Glauben haben. Wir können jederzeit zu Jesus beten, Herr, hilf meinem Unglauben, ich möchte glauben. In Philipper heißt es, dass Jesus unseren Glauben vervollständigen wird, dass er das Gute in uns vollbringen wird. Dass nicht wir selbst die sind, die stark im Glauben sein müssen. Auch zu seinen Jüngern hat er immer wieder gesagt, ihr Kleingläubigen. Aber er hat sie doch nicht aufgegeben, sondern er ist weiter diese Schritte mit ihnen gegangen. Und so möchte ich auch dir zusprechen. Wenn du von Ostern den Botschaft von Jesus vielleicht schön findest, aber wenn du Schwierigkeiten hast zu sehen, dass das etwas mit deinem Leben jetzt und persönlich was zu tun hat, gib Jesus eine Chance, ihn in dein Herz hineinzulassen. Lass es zu etwas werden, was ja wirklich auf eine persönliche Ebene geht. Und lass dich auf diese Reise ein. Und wenn du das nicht kannst, oder wenn du denkst, also irgendwie fehlt mir da noch ein Puzzleteil, dann bete darum, dass Jesus dir mehr Einsicht schenkt und dass Jesus dir Glauben schenkt. Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Das Starke an Ostern ist, wie Jesus den Menschen begegnet ist. In seiner ersten Begegnung mit Maria, da tröstet er Maria. Er sieht, wie Maria bitterlich weint. Wie Maria versucht, Trost zu finden in einen Leichnam. Und wo er ihr zeigt, ich lebe. Und wo sie dadurch einfach eine unglaubliche Freude und Hoffnung bekommt. Und gleichzeitig zeigt er sich aber auch einem Thomas, der auf eine ganz andere Art und Weise trauert, der viel rationaler unterwegs ist, der viel mehr jetzt gerade als die persönliche Trauer und das Einbalsamieren jetzt vielleicht gerade seine persönliche Zukunft vor Augen hat und wie er sein Leben gestalten soll. Auch ihm zeigt er sich. Ostern bedeutet, dass Jesus auferstanden ist, weil er sich dir zeigen möchte. Jetzt ist meine Frage. Öffnest du dein Herz für Jesus? Amen.